HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Professor Dr. Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Gastgeberin ist Angela Fitsch. Herzlich willkommen, Herr Professor Verhoff.
Ja, vielen Dank.
Schlagen wir gleich mal nach bei Shakespeare. Fünfter Akt, erste Szene Hamlet. Das ist die Friedhofsszene. Da hebt Hamlet einen Totenschädel auf, betrachtet ihn und philosophiert darüber, dass es der Schädel des Hofnarren Yorick sein könnte oder ist und dass am Ende eben nur ein solcher Schädel übrig bleibt von einem Menschen, der einst so ein Spaßmacher gewesen ist. Geht Ihnen das manchmal auch so?
Ja, sicher. Und gerade die forensische Osteologie, also wenn nur noch Knochen vom Menschen übrig bleiben, das hat mich immer schon besonders fasziniert und dann eben Rückschlüsse zu ziehen auf diesen Menschen, auf das Leben dieses Menschen, auf die Todesumstände, das ist schon besonders spannend. Also insofern kann ich diese Hamlet-Szene gut nachvollziehen.
Sie sind seit dem 1. Oktober 2013 in dieser Position, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt zu sein. Sie gelten als einer der renommiertesten Vertreter der Rechtsmedizin. Ihre Schwerpunkte liegen, ich zähle sie mal auf, erstens in der Täteridentifizierung mit Hilfe von forensischen DNA-Analysen, wir kommen da gleich zu. Zweitens in der Leichenliegezeitbestimmung und drittens in der Begutachtung knöchernder Strukturen. Jetzt arbeiten wir uns mal ganz genau ab.
Durch die Täteridentifizierung
mit Hilfe von forensischen DNA-Analysen. Die brauchen Sie, um einen Täter zu überführen. Nennen Sie uns vielleicht ein Beispiel, was wir darunter zu verstehen haben unter diesen DNA-Spuren, die Sie brauchen.
Jeder Mensch hinterlässt DNA überall und ständig. Und das ist nur sehr wenig. Das sind zum Teil einzelne wenige Zellen oder sogar nur Bruchstücke davon. Und das ist eine große Herausforderung, diese sehr kleinen DNA-Mengen eben zu analysieren und daraus ein DNA-Profil zu bekommen. Wir untersuchen also in der forensischen DNA-Analyse nicht irgendwelche Gene, Krankheiten verursachen können, sondern wir untersuchen hochvariable Anteile der menschlichen DNA, um einen Mensch vom anderen zu unterscheiden. Und das Beispiel wäre also ein Einbrecher, der vielleicht Handschuhe anhatte, aber trotzdem irgendwelche DNA vom Kopf, von Haarschuppen verloren hat und die dann aufzuspüren am Tatort und zu analysieren, dieses Muster zu bekommen. Und dann kann man eben dieses Muster mit einem Tatverdächtigen unmittelbar vergleichen oder in eine Datenbank einstellen.
Und wie viel Material brauchen Sie da? Wie viel reicht? Sind es wirklich kleinste Spuren, wie wir uns das vorzustellen haben? Kleinste Hautpartikel oder was auch immer?
Kleinste Hautpartikel, das funktioniert. Und das Ziel, an dem ich eigentlich schon sehr lange arbeite, aber noch nicht hundertprozentig erfolgreich, wie ich das gerne hätte, sind eben einzelne Zellen. Dass also wirklich einzelne Zellen eines Menschen ausreichen. Und das hat auch einen anderen Vorteil, nämlich gerade dann, wenn wir DNA gemischt haben. Es ist ja so, dass an diesem Ort schon andere Menschen waren und ebenfalls Zellen DNA verloren haben. Und wenn ich dann irgendwo einfach einen Abstrich nehme, dann habe ich gegebenenfalls eine Mischung dieser verschiedenen DNA-Profile. Wenn ich aber in der Lage bin, diese Zellen, die ich sehe, aufzutrennen und hier eine Zelle, da eine Zelle, dann kann ich diese Profile voneinander unterscheiden.
Richtig detektivische Arbeit, so hört sich das zumindest an. Gibt es eigentlich ein Verfallsdatum dieses DNA-Materials oder hält das 100 Jahre lang?
Das ist eben abhängig von der Erderlagerung. Also die DNA, wenn sie trocken gelagert ist, dann ist sie möglicherweise unbegrenzt haltbar. Wir wissen es ja nicht, weil so lange haben wir noch nicht abgewartet. Aber es dürfte normalerweise nichts damit passieren. Wenn wir auf der anderen Seite feuchte Umgebung haben, sehr starkes Bakterienwachstum, dann kann die DNA sehr schnell für unsere Untersuchung unbrauchbar sein. Also deswegen ist es oft auch wirklich so ein Risiko, man weiß es vorher nicht. Ja, also selbst wenn wir größere menschliche Überreste haben, dann kann es manchmal sein, man denkt, ja, kein Problem, das ist erst ein paar Wochen her und trotzdem wird es schwierig und in anderen Fällen ist es Jahre, Jahrzehnte her und wir bekommen ein wunderbares DNA-Profil.
Und wenn Sie diese Spuren gefunden haben, die Analyse durchgeführt haben, wie geht es dann eigentlich weiter?
Also diese Ergebnisse, die wir bekommen, können dann entweder mit einem konkreten Tatverdächtigen verglichen werden, von dem würde dann eine sogenannte Speichelprobe entnommen werden und man kann das dann vergleichen. Die andere Möglichkeit ist, wenn man keinen konkreten Tatverdächtigen hat, dass das Ganze in die DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes geht und dort verglichen wird mit Personen, die da drin stehen. Das sind also Menschen, die sich aufgrund krimineller Aktivitäten dafür qualifiziert haben, so ich das mal nennen, oder andere Fälle. Und das kann die Ermittlung ebenfalls bereichern, wenn ich also einen Einbruch hier habe, einen Einbruch dort, also meinetwegen aus Frankfurt habe ich jetzt das Profil, dann sieht man in Erlangen ist ebenfalls dieses Profil nachgewiesen worden und vielleicht auch noch in München, dann bekommt man von der Ermittlung her völlig neue Ansätze. Mhm.
Nehmen wir uns mal den zweiten Schwerpunkt Ihrer Arbeit vor, die Leichenliegezeitbestimmung. Woran erkennt man, wie lange eine Leiche eigentlich schon gelegen hat?
Ja, die Leichenliegezeit ist natürlich enorm wichtig. Einfach zur Eingrenzung, zum Beispiel der Tatzeit, aber auch zur Täteridentifizierung. Also für beides ist das wichtig. Und es gibt eben Leichenveränderungen. Das fängt an ganz früh, kurz nach dem Tod, bildet sich eben die Totenstarre aus, die toten Flecke bilden sich aus, dann kommt langsam die Fäulnis. Wenn eine gewisse Zugänglichkeit dafür da ist, kommen Insektenlarven, also die typischen Fliegenmaden, und dann verändert sich der Leichnam langsam. Irgendwann ist der Leichnam vollständig skelettiert, nach dem Tierfraß, auch dieser Madenfraß, oder möglicherweise nicht. Wenn der Leichnam sehr trocken ist, dann haben wir eine natürliche Mumifizierung und dann kann es eben sein, dass nur noch Knochen übrig bleiben und die verändern sich ebenfalls Schritt für Schritt. Und so kann man als eine Art Taktgeber Veränderungen sehen. Aber das große Problem, das Ganze ist abhängig von Temperatur, von Umgebungsbedingungen. Deswegen kann ich eben, habe ich keine Uhr, die ich praktisch ablesen kann.
Was ist für Sie als Gerichtsmediziner von größerer Relevanz, wenn das Fleisch noch dran ist?
Je mehr am Leichnam noch dran ist, je frischer der Leichnam ist, desto mehr können wir sehen. Das ist gar keine Frage.
Arbeiten Sie dann auch, weil Sie gerade auch von Larven sprachen, von Insekten sprachen, arbeiten Sie dann auch mit Biologen zusammen? Also ist das eine interdisziplinäre Arbeit, die Sie dann vervollständigen?
Die gesamte Rechtsmedizin ist interdisziplinär. Wir arbeiten also neben den Ärztinnen und Ärzten mit Biologen, Chemikern, Pharmakologen, möglicherweise Physiker. Und speziell jetzt bei der forensischen Entomologie, also Insekten auf Leichen, haben wir in Frankfurt eben eine ganz besonders renommierte Abteilung mit dem Dr. Arment, der ganz, ganz viel Forschung in den letzten Jahrzehnten betrieben hat. Es geht also letztlich darum, wie entwickeln sich die unterschiedlichen Insektenarten, vorwiegend Fliegenlarven, auf den Leichen in Abhängigkeit von der Temperatur? Welcher Einfluss geht aus zum Beispiel vom Vergraben des Leichnams? Welcher Einfluss geht aus, wenn der Leichnam vorher zum Beispiel Gift aufgenommen hat? Auch das nehmen ja dann die fressenden Larven auf. Ja, also es ist ein wahnsinnig breites Forschungsfeld.
Diesen Punkt mit dem Gift stellen wir nochmal einen kleinen Moment zurück. Gucken wir auf diesen dritten Schwerpunkt. Das ist die Begutachtung sogenannter knöchernder Strukturen. Da müssen Sie mir jetzt helfen, was das bedeutet. Damit tauchen wir sozusagen ein in den Bereich der forensischen Osteologie, habe ich gelesen. Forensisch wird abgeleitet von in foro, in der Gerichtsverhandlung. Osteologie ist die Knochenkunde. Und das jetzt zusammen, was passiert da?
Ja, also die Knochen sind eben der Anteil des Menschen, die die längste Zeit überdauern und die dann sowohl, wenn jetzt der Leichnam im Freien liegt oder wenn der Leichnam beerdigt wurde, am längsten noch erkennbar nachweisbar sind. Und deswegen ist es einerseits für die Identifizierung wichtig. Ich kann also an den Knochen sehen, ist es ein Mann oder Frau gewesen. Ich kann Hinweise auf das Alter bekommen, auf die Körpergröße, auf die Herkunft. Und das also zum Thema Identifizierung. Und auf der anderen Seite sehe ich an Knochen häufig Verletzungen. Das können direkt und indirekte Verletzungen sein, Verhalteverletzungen, die auf die Todesursache hinweisen. Wir hatten also gerade jetzt erst eine Studie mit nahezu 1000 Tötungsdelikten, die wir ausgewertet haben, retrospektiv, und haben gesehen, dass eben dort im überwiegenden Anteil knöcherne Verletzungen waren. Also ich kann nach einer Tötung, wenn ein Leichnam irgendwo verbracht worden ist und ich kann die Knochen dann untersuchen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Verletzungen nachweisen.
Das hört sich so an, als hätten Sie so viele Methoden und Möglichkeiten, ein Verbrechen auszumachen und auch den Täter zu überführen, sodass sozusagen der perfekte Mord eigentlich nur so ein Topos in der Literatur ist. Ist das so?
Kann man fast sagen. Also
würden Sie mir jetzt auch nicht
wahrscheinlich... Wir würden alles herausfinden, wenn wir untersuchen. Ich meine, das ist ja so, dass wir nur einen Bruchteil der Verstorbenen in unserem Land in der Rechtsmedizin untersuchen.
Auch das ist ein Punkt, auf den wir noch näher eingehen. Was ist mit den Giften? Da würde ich gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, die sich im Körper schwer nachweisen lassen, zum Beispiel K.O.-Tropfen. Wie lange lagern diese Gifte und wie werden die nachgewiesen?
Wir haben also Gifte, die sind stabil und die sind weniger stabil. Und wir haben selbstverständlich das Problem, wenn die Verwesung einsetzt des Leichnams, dass dann der Nachweis eben erschwert wird. Die forensische Toxikologie am Leichnam, die Leichentoxikologie, ist hochkomplex. Ich kann also nicht einfach irgendein Blut vom Leichnam oder andere Gewebeproben in irgendeine Maschine stecken. Ich brauche also sehr, sehr viel Vorarbeit, Handarbeit, Extraktion mit der Hand. Und dann muss ich mit unterschiedlichen Geräten versuchen, die verschiedensten Substanzklassen bis hin zu Schwermetallen eben nachzuweisen. Und eine einfache Sache ist zum Beispiel, dass ich Mageninhalt nehme und ich lasse dann Insekten, Drosophila-Larven dort sich entwickeln und schaue, entwickeln die sich dort? Und wenn sie sich nicht entwickeln, wenn sie versterben, dann weiß ich, da ist irgendwas Giftiges drin. Das ist also schon ein erster Hinweis, ob hier eben ein Gift vorliegen könnte.
Super spannend. Sie haben sich den Titel Bochum gewünscht von Herbert Grönemeyer, weil Sie nach dem Studium der Humanmedizin in Gießen am Universitätsklinikum in Bochum gearbeitet haben. An was denken Sie bei diesem Titel?
Ja, also zunächst mal, Herbert Grönemeyer war so in meiner Jugend doch sehr beliebt, habe ich sehr gern gehört. Und die Zeit in Bochum, das waren 1,5 Jahre, die ich dort gearbeitet habe in der Pathologie und der Psychiatrie, waren wir häufig im Fußballstadion und da ist so, dass gerade dieser Titel Bochum immer unmittelbar vor dem Anpfiff gespielt wird und das ist immer noch so ein Gänsehautgefühl, wenn man den Titel hört.
Du bist das Himmelbett für Tauben und stande ich auf Koks aus dem Schrebergarten deine Laube macht mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein Vorfall. Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich hänge dir, Glück aus. Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich hänge dir, Glück aus.
Bochum von Herbert Grönemeyer, den sich mein heutiger Studiogast gewünscht hat. Heute der Doppelkopf mit Professor Dr. Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Weniger Tötungsdelikte sollen unentdeckt bleiben. Dazu wollen Sie einen Beitrag leisten. Was bringt Sie zu der Annahme, dass so viele eigentlich unentdeckt sind?
Wie viele das sind, weiß ich nicht. Man spricht ja von der Dunkelziffer und das nicht zu Unrecht. Diese Dunkelziffer wird immer dunkel bleiben. Aber es gab eben einige Studien, die systematisch versucht haben, in bestimmten Gebieten jede dritte, jede zehnte Leiche zu obduzieren, unabhängig von der Vorgeschichte. Und dabei sind Tötungsdelikte zu Tage getreten. Es gab eine Münsteraner Studie vor einigen Jahren, da wurde jeder zehnte obduziert. Und es wurden dann im Vergleich zu den bis dahin bekannten Tötungsdelikten ein Zehntel dieser Zahl noch gefunden. Und das hat damals die Hochrechnung sozusagen veranlasst, dass auf ein nicht entdecktes Tötungsdelikt kommt. Ich glaube, die Zahl ist etwas zu hoch, glaube ich persönlich. Aber es gibt eben eine Dunkelziffer.
Viele Tötungen und Morde werden also nicht entdeckt. Warum eigentlich nicht? Weil die Ärzte nicht gut genug arbeiten, nicht gut genug geschult sind, möglicherweise familiäre Beziehungen haben, sodass das Stuhlbein, was auf dem Kopf des älteren Mannes gelandet ist, gar nicht mehr gesichtet werden soll. Was sind die Gründe dafür?
Die Gründe sind vielschichtig und Sie haben es eben schon angesprochen. Es fängt ja damit an, dass die Leichenschau von jedem Arzt durchgeführt werden kann und sogar muss. Und diese Ärzte sind eben häufig befangen. Das ist auch gar kein Vorwurf. Wenn ich eben bei der Familie eine Leichenschau bei dem verstorbenen Großvater durchführe, wo alle meine Patienten sind, dann kennen die mich, ich kenne die. Und wenn ich dann sage, also das ist mir ein bisschen komisch. Hier möchte ich zur Sicherheit die Polizei rufen, denn das wäre dann die Aufgabe des Arztes. Dann sagen die sofort, aber Herr Doktor, Sie kennen uns doch, Sie trauen uns doch nicht zu, dass Sie unseren Opa um die Ecke bringen und so weiter. Also das ist ein enormer Druck. Und man weiß eben aus der Erfahrung, dass viele Leichenschauen oberflächlich zum Teil gar nicht durchgeführt werden. Es wird der Leichenschauschein ausgestellt und das war's. Und nicht anders ist es eben zu erklären, dass wir dann in zweiter Linie doch aktiv werden, zum Beispiel spätestens im Krematorium, was viele also nicht wissen. Jeder Leichnam, der verbrannt wird, wird vorher nochmal untersucht. Es gibt nochmal eine Leichenschau und die wird eben von so wie qualifizierten Leichenschauern durchgeführt, unter anderem der Rechtsmedizin. Und da sind uns Fälle begegnet, wo die Stichverletzung am Brustkorb mit einem einfachen Pflaster überklebt war, wo definitiv niemand drunter geschaut hatte bei der Leichenschau, wo der Hammerschlag nicht gesehen wurde in der Kopfschwarte. Also wo klar ist, es ist keine vollständige Leichenschau durchgeführt worden.
Macht sich denn der Arzt dann eigentlich auch strafbar? Wenn man ihm das nachweisen kann, vermutlich schon.
Strafbar zunächst mal nicht. Mhm. Es wäre aber eine Ordnungswidrigkeit, die gegebenenfalls dann ein Bußgeld zur Folge hätte. Strafbar kann sich ein Arzt allerdings dennoch machen, wenn er zum Beispiel eine wichtige Todesursache übersieht und ein weiterer Mensch zu Schaden kommt. Also zum Beispiel Stromunfall. Ja, das kann sehr tückisch sein. Und wenn eben jetzt hier das erkennbar war, man schaut nicht richtig und es kommt ein weiterer Mensch an genau dieser Stromquelle zu Schaden, dann kann tatsächlich der Arzt, der die erste Leichenschau durchgeführt hat, ein Verfahren bekommen wegen fahrlässiger Tötung.
Das heißt, nach dem, was Sie gesagt haben und wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der Konsequenz, es müssten mehr Rechtsmediziner zum Fundort der Leiche hinzugezogen werden und mehr obduziert werden.
Das ist also dann der zweite Schritt. Zunächst mal, der erste Schritt ist wichtig und da ist auch ein großes Teil meines Engagements, dass eben die Ärztinnen und Ärzte, die die primäre Leichenschau machen, dass die mehr sensibilisiert werden, dass klar wird, das kann man alles sehen bei der Leichenschau. Es ist nicht nur eure Pflicht, es lohnt sich auch, diese Leichenschau sorgfältig durchzuführen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine geschulte Person, dass die Rechtsmedizin ganz konkret mehr Leichen sieht. Und was ist der Unterschied zwischen einem normalen, in Anführungszeichen, Leichenschau und der Rechtsmedizin? Der normale Arzt hat normalerweise niemals ein Feedback. Der macht seine Leichenschau und weiß aber nie, ob das, was er vermutet oder von außen gesehen hat, auch stimmt. In der Rechtsmedizin obduzieren wir. Jede Leiche schauen wir vorher ganz genau von außen an und wir haben immer wieder diese Rückmeldung, wie sieht der Leichnam innen aus und wie sah er vorher außen aus. Und so kann man entsprechend lernen. Nur so kann man lernen.
Ist denn ein verändertes Obduktionsverhalten politisch überhaupt gewünscht? Also ich kann mir vorstellen, dass je mehr Tötungsdelikte durch Fremdverschulden entdeckt werden, desto mehr verändert sich natürlich auch die Aufklärungsstatistik der ermittelnden Behörden.
Was politisch gewünscht ist, müssen Sie mich nicht fragen, aber man kann sich das relativ leicht, kann man sich das ausmalen, was passiert, wenn also Todesermittlung insgesamt forciert wird. Man würde Geld investieren in Todesermittlung, in Rechtsmedizin dazu. Und dann würden neue Tötungsdelikte entdeckt werden, die vorher nicht bekannt waren. Das sind aber dummerweise dann die Tötungsdelikte, die oft schwerer aufzuklären sind. Wenn der Ehemann mit dem Messer am Telefon sitzt und anruft, Polizei, ich habe gerade meine Frau erstochen, lässt sich widerstandslos festnehmen, dann ist das ein Tötungsdelikt. Das geht in die Statistik ein, aber das ist aufgeklärt, hundertprozentig aufgeklärt. Ja. Und in dem Moment, wo wir jetzt in die Todesermittlung investieren würden, was würde dann passieren in der Statistik? Dann würde plötzlich nach 2 oder 5 Jahren würde dann eine Kriminalstatistik erscheinen, die Anzahl der Tötungsdelikte steigt und die Aufklärungsquote sinkt. Wenn man sagt, wieso haben wir hier Geld investiert?
Wer landet eigentlich auf Ihrem Seziertisch?
Das ist also dann der letzte Schritt sozusagen. Zunächst mal muss der Leichenschauarzt, Leichenschauärztin muss die Polizei informieren. Es wird dann ermittelt, es gibt einen Ermittlungsbericht und dann muss die Staatsanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren leitet, entscheiden, braucht sie eine gerichtliche Leichenöffnung. Und dann muss noch das zuständige Amtsgericht die Leichenöffnung anordnen und dann kommen wir erst dazu.
Verläuft die Leichenöffnung eigentlich immer nach demselben Prinzip? Das heißt, in Augenscheinnahme des Körpers von außen, aber dann auch das Öffnen des Torso?
Ja, also es sind absolut standardisierte Abläufe. Nach der Strafprozessordnung ist vorgeschrieben, dass Kopfhöhle, Brusthöhle und Bauchhöhle geöffnet werden müssen. Es gibt also auch keine Teilsektion, dass man hier ein bisschen nachschaut oder so. Und die Abläufe sind variieren von einem Institut zum anderen manchmal ein bisschen. Aber es ist halt auch wichtig, die Abläufe standardisiert zu halten, weil dann machen wir eben keine Fehler. Ja.
Sie haben 10 Ärzte bzw. Ärztinnen in Ihrem Institut. Viele Frauen machen diesen Job, den Sie tatsächlich auch machen. Kommt das auch vor, dass Sie nachts gerufen werden oder hat die Sektion nicht auch Zeit bis zum nächsten Tag?
Nein, wir machen einen sogenannten Bereitschaftsdienst mit 2 Ärzten Tag und Nacht und am Wochenende. Und das liegt eben immer am Fall. Es ist wichtig, dass wir sofort aktiv werden. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt ein Obdachloser mit irgendwo einer Blutlache am Main liegt, dann gibt es eine Möglichkeit, der kann zu viel getrunken haben und kann zum Beispiel eine Speiseröhre, einen Einriss bekommen haben. Es kann aber auch sein, er ist erschlagen worden. Und das gilt es eben so schnell wie möglich vor Ort zu klären. Denn mit jeder Stunde, die Ermittlungen verzögert werden, wird auch die Chance geringer, die Sache aufzuklären. Mhm. Und deswegen sind wir dann oftmals schon am Leichenfundort und dann gibt es die erste Einschätzung und dann wird oftmals unmittelbar die Obduktion durchgeführt.
Welche Rolle spielt eigentlich die virtuelle Autopsie? Ich habe gelesen, dass auch das so auf dem Vormarsch ist. Da wird eben nicht mehr mit Skalpell und Säge dann hantiert, sondern mit Scanner und modernen bildgebenden Verfahren. Wäre doch auch eine ganz angenehme Sache, oder?
Ja, das ist bei uns längst Alltag für bestimmte Fälle, dass also Leichen vor der Obduktion eine Computertomographie bekommen. Und das ist sehr wichtig, wenn wir knöcherne Verletzungen haben. Das ist sehr wichtig, wenn man bestimmte Verletzungen in ihrer Komplexität darstellen möchte. Aber, und das war so um die Jahrtausendwende, da waren also sehr viele Befürworter, die gesagt haben, wir können die normale Obduktion ersetzen. Man hat sehr schnell festgestellt, dass das eben nicht so leicht geht. Und es ist also jetzt eine wunderbare Methode in der Ergänzung zur Befunddokumentation. Man kann im Nachhinein noch bestimmte Untersuchungen durchführen, aber das kann die normale Obduktion nicht ersetzen.
Im Fernsehtatort, ich muss jetzt mal darauf zu sprechen kommen, sonntagsabends genießt der Rechtsmediziner jede Menge Aufmerksamkeit. Der spielt eine sehr, sehr prominente Rolle. Ein prominentes Beispiel ist Professor Börne im Münsteraner Tatort, der sehr überzeichnet wird, manchmal so, dass es schon wehtut, mir zumindest. Wie blicken Sie auf Ihren filmischen Berufsgenossen?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich keinen Tatort sehe, dass ich überhaupt relativ wenig Fernseh schaue. Das, was ich im Fernsehen schaue, sind Fußball-Live-Übertragungen. Aber nein, man kriegt doch das eine oder andere mit. Und auf der anderen Seite bin ich eben seit vielen Jahren noch immer schon dabei, Sendungen zu beraten. Bei uns im Institut wird die eine oder andere Sendung gedreht. Kollegen wirken dort beratend mit. Und das andere ist natürlich die künstlerische Freiheit. Ich meine, das ist völlig klar. Jeder Polizeibeamte wird Ihnen sagen, das ist, was in den Krimis kommt, nicht völlig fremd, aber es sind eben kleine Ausschnitte und die dann notwendige Büroarbeit etc., das wird eben nicht gezeigt.
Und wie viel Wirklichkeit steckt in der Fiktion?
Da steckt eine ganze Menge Wirklichkeit drin. Selbst bei solchen Serien wie CSI oder Bones, dann soll man sagen, naja, es ist so ein bisschen Science Fiction, das ist jetzt so technisch noch nicht einfach möglich. Vieles geht auch viel zu schnell, ja, aber das ist nicht so weit weg von der Realität. Und wie gesagt, viele dieser Sendungen haben eben gute Berater. Und deswegen ist das also alles nicht so realitätsfremd.
Welches ist Ihre Lieblingssendung, wo ein Gerichtsmediziner, Entschuldigung, eine Rolle spielt?
Meine Lieblingssendung ist Der letzte Zeuge. Aber das war eben eine Zeit, genau, mit Ulrich Mühe. Man ist ja nun ein hervorragender Schauspieler gewesen. Aber das ist so von den Sachen, die ich dann auch in den Jahren danach, sei es auf einer DVD oder irgendwie mitbekommen habe, das, was eigentlich so den Alltag der Rechtsmedizin immer noch am realitätsnächsten wiedergespiegelt hat.
Sie haben sich als zweiten Musiktitel Afrika von Toto gewünscht. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Toto habe ich so in den 80er Jahren ziemlich gerne gehört. Und warum gerade Afrika? Weil, wenn ich das höre, wird einem irgendwie immer warm, gerade so im Winter, wenn das Wetter draußen nicht so angenehm ist. Und wenn das Lied kommt, fühlt man sich immer irgendwo in eine warme Umgebung versetzt. Und ja, deswegen mag ich den gern.
drums are going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation.
Afrika von Toto, ein Wunsch meines Gasts im Doppelkopf in HR2. Und das ist heute Professor Dr. Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Sie sind, Herr Professor Verhoff, Jahrgang 1970, wurden in Gießen geboren, studierten dort Medizin, habilitierten 2007 mit einer Untersuchung über Verletzungsspuren an Knochenfunden. 2009 wurden Sie schon zum Professor ernannt und Sie hatten eigentlich erst vor, Orthopäde zu werden. Dann kam aber alles ganz anders und Sie wurden Rechtsmediziner. Wie kam es dazu?
Ja, ganz am Anfang des Studiums wollte ich sogar Allgemeinmediziner werden. Dann über meine sportlichen Aktivitäten bin ich so in Richtung zur Orthopädie tendiert. Ja, der konservative Orthopädie, nicht der operative Teil. Und im Studium muss man glücklicherweise verschiedene Praktika absolvieren. Und dann habe ich nämlich meine allererste Famulatur, so nennt sich das, in der Orthopädie gemacht. Und das war auch ganz toll. Und dann habe ich mal weiter überlegt, was könnte man denn noch so machen? Und dann dachte ich, naja, Pathologie wäre mal nicht schlecht. Und dann war ich da so ein paar Tage und gesagt, also kein Erschossener, kein Erstochener, habe ich einfach Pech. Und dann habe ich mal nachgefragt und dann gesagt, da bist du völlig falsch hier. Ja, da musst du in die Rechtsmedizin. Und so blöd sich das anhört, das war nicht wie heute, dass jeder weiß, was Rechtsmedizin ist in den Krimis. Selbst in den Krimis war es ja so, dass oft Pathologie gesagt wurde. Und da war also klar, meine dritte Formulatur muss in der Rechtsmedizin sein. Und da habe ich mich also erinnert, wir hatten früher einen Nachbarn, das war nur ein paar Jahre, als ich sehr klein war, der war damals Leiter der Gießener Rechtsmedizin, ist dann später nach Kiel gegangen. Und da habe ich gesagt, rufe ich ihn einfach mal an. Ja, und so kam dann der Kontakt und dann habe ich dort meine, wenn man so will, dritte Formulatur absolviert und war davon einfach begeistert, von der Vielseitigkeit. Ich meine, man überlegt sich auch immer, ist das etwas, was mich ausfüllen kann, was ich mir vorstellen kann, sehr lange bis ans Ende meines Berufslebens eben zu machen. Und ja, danach war ich eigentlich begeistert davon.
Und können Sie sich noch an Ihre erste Leiche erinnern, die Sie seziert haben?
An die erste kann ich mich nicht mehr erinnern. Also muss ich klar sagen, es waren dort einige beeindruckende Leichen damals in Kiel. Was man nicht so überall sieht, Salzwasser ertrinken. Wir hatten noch einen Motorradfahrer, der mit einer enorm hohen Geschwindigkeit auf den Motorblock von einem Traktor geknallt war und war also in wahnsinnig kleine Einzelteile. Die Knochen zerfallen, muss man regelrecht sagen. Es gibt so einzelne Fälle, aber ich kann nicht genau sagen, welcher der erste war.
Weil ich gerade bei dem Motorradfahrer überlegt habe, warum musste der denn eigentlich nachträglich noch untersucht werden?
Naja, da geht es ja zum Beispiel darum, war der alkoholisiert, hat er irgendeine Erkrankung gehabt, hat den Bewusstseinsverlust gehabt, zum Beispiel, weil er einen Herzinfarkt auf dem Motorrad erlitten hat und so weiter.
Was fasziniert Sie so an dieser Arbeit?
Es ist auf der einen Seite das Detektivische, dass man also immer wieder hinterfragen muss. Es ist auf der anderen Seite das enorme Hintergrundwissen aus der gesamten Medizin, dass man eigentlich immer wieder dafür parat haben muss. Und das in der Komplexität ist für mich immer wieder faszinierend, jeden Tag.
Obwohl Sie nicht jeden Tag Leichen sezieren?
Nein. Also ich seziere Leichen wie die anderen Kolleginnen und Kollegen ebenfalls. Ich beteilige mich an dem Dienst, der eben dann jeden Tag im Sektionssaal ist, aber für mich dann als Individuum nicht jeden Tag.
Es sind 600 Leichen insgesamt hier Institut im Jahr seziert. Das ist, habe ich mal schnell ausgerechnet und überschlagen, ungefähr 2 pro Tag etwa. Das kommt, glaube ich, gerade so hin.
Dann nehmen wir mal die normalen Arbeitstage, sind nur 250 und dann werden es schon mal eher 2 bis 3.
Das eine ist die Faszination. Gibt es eigentlich auch Momente, in denen die Faszination so ins Gegenteil abrutscht und Sie sich auch vor der eigenen Arbeit abgestoßen fühlen?
Nein. Also kann ich klar mit Nein beantworten. Das, was man vielleicht als eklig bezeichnen könnte, ist alles immer rational erklärbar. Und das, was Menschen mit anderen machen, das ist Realität. Ja, und ich kann nicht die Augen davor zumachen, es ist eben passiert in dem Moment. Und einer muss es eben soweit herausfinden, soweit dokumentieren, damit, und das ist eben eine andere Motivation, damit Gerechtigkeit ausgeübt werden kann.
Also vielleicht ist das die falsche Frage an Sie, aber falsche Fragen gibt es eigentlich nicht. Wie ist das mit dem Gruselfaktor? Gibt es das noch? Oder überwiegt bei Ihnen einfach das Interesse an der Aufklärung?
Es ist das Interesse an der Aufklärung, es ist die intellektuelle Arbeit. Den Gruselfaktor gibt es nicht. Und das ist also auch sehr wichtig, wenn wir Besucher haben. Es gibt ja verschiedene Berufsgruppen, angefangen von den Ärztinnen und Ärzten, Polizeibeamte, die dann bei uns Obduktion anschauen. Und da sage ich immer, das ist ganz wichtig, dass ihr euch von Anfang an inhaltlich damit auseinandersetzt. Denn wenn dieser Gruselfaktor erstmal aufkommt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man umfällt.
Und das passiert vermutlich auch. Es gibt ja die Vorstellung des Menschen von einem göttlichen Wesen, eines, das Gott geschaffen hat. Sie als Naturwissenschaftler haben vermutlich einen anderen Blick auf den Menschen, den Sie gerade schon so ein bisschen skizziert haben. Aber vielleicht sagen Sie es mir nochmal, wie ist dieser Blick? Wie sehen Sie den Menschen, der vor Ihnen liegt?
Das ist in dem Moment kein Mensch, der vor mir liegt. Das sind die sterblichen Überreste eines Menschen. Aber letztlich ist es eine Aufgabe an diesem Menschen, der verstorben ist. Und diese Überreste dieses Menschen werden mit der entsprechenden Würde behandelt. Der Mensch als solcher ist sozusagen mein Patient. Ja, aber ich untersuche seine Überreste. Mhm. Weiß nicht, ob das verständlich war.
Doch schon. Also ich glaube, es geht vermutlich auch darum, dass Sie eine Hülle des Menschen vor sich haben, einen leblosen Körper. Und den Menschen macht etwas anderes aus, nämlich sein Verhalten, seine Reaktionen, seine Gefühle, Stimmungen, Emotionen, die Seele.
Genau. Ist er weg. Ja, völlig richtig.
Mhm. Ah, dann habe ich es ja doch ganz gut verstanden. Haben Sie denn ein anderes Verhältnis zum Menschen in all diesen Berufsjahren bekommen oder ist das von vornherein für Sie völlig klar gewesen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist ja etwas, was fließend passiert und mich jetzt zurückzuversetzen, wie war es vor 10 oder vor 20 Jahren, ich denke nicht. Wichtig ist, klar, wenn man mit dem Tod jeden Tag zu tun hat, muss man sein eigenes Verhältnis zum Tod bereits haben und vorher haben und muss dann gewisserweise gefestigt sein. Und das ist auch immer so das, was ich eben hinterfrage, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen bekommen oder in Vorstellungsgesprächen oder Personen, die gewisse Praktika absolvieren wollen, erstmal sehen, wie ist das überhaupt? Das sind dann für mich sehr wichtige Einflusskriterien, wie ist das Verhältnis zum Tod das eigene.
Bleiben wir da nochmal an dieser Stelle ein bisschen stehen, weil das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Wie ist Ihr Verhältnis zum Tod?
Das ist die Frage, die ich jetzt kommen musste. Da sind wir dann, klar, da sind wir im Glaubensbereich. Ich persönlich kann mir sehr schwer vorstellen, dass das, was den Menschen ausmacht, die Gedanken, die Persönlichkeit, dass das mit dem letzten Atemzug, mit dem letzten Herzschlag völlig weg ist, dass davon nichts mehr übrig bleibt. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass da irgendetwas kommt.
Wie unversehrt ist der Mensch, den Sie obduzieren?
Die Überreste des Menschen, um es nochmal klarzustellen. Wir machen natürlich eine sehr umfangreiche Untersuchung, das ist gar keine Frage. Es werden alle wichtigen Organe werden angeschaut, die werden rausgenommen, es werden kleine Proben dort entnommen, aber die Organe kommen alle wieder zurück. Und dann wird der Leichnam wiederhergestellt und letztlich sieht man nur eine Naht, die praktisch vom Hals bis unten zum Becken in der Körpermittellinie geht. Und dann gibt es noch eine weitere Naht im Kopfbereich. Wenn Haare da sind, kann man das dadurch ganz gut verdecken. Viele Verstorbene haben unser Institut in besserem Zustand verlassen, als sie gekommen sind. Also nehmen wir mal Unfallopfer mit entsprechenden Beschädigungen. Also es ist eine Aufgabe der Präparatorinnen und Präparatoren, den Leichnam danach wiederherzustellen.
Das heißt also auch, Angehörige können dann wirklich noch Abschied nehmen und sehen eben einen Körper vor sich, den sie eben in Würde verabschieden können.
Ja, also im Normalfall und ist der Verstorbene eben in einem Totenhemd oder kriegt einen Anzug an, die letzte Kleidung und wird dann eben aufgebahrt auf einem Kissen, es kommt eine Decke drüber, würde das im Normalfall, wenn man es nicht weiß, würde man nicht sehen, dass der obduziert worden ist.
Gibt es Fälle, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind und die Sie gar nicht mehr loslassen?
Kann ich so nicht sagen. Also mir bleiben nur Sachverhalte, Besonderheiten im Gedächtnis. Und dann habe ich den Vorteil, das Ganze kann ich intellektuell verarbeiten, indem ich publiziere. Also das ist ja sehr wichtig, dass eben außergewöhnliche Fälle, dass die wissenschaftlich ausgearbeitet und dann in Zeitschriften dargestellt werden für andere Kolleginnen und Kollegen, dass man eben mitkriegt, das ist so und so gewesen, das ist so und so gelöst worden und das sind eben besondere Fälle. Und das ist für uns eben sehr wichtig, diese Art des Publizierens, weil wir keine Versuche durchführen können mit Menschen. Ja, das funktioniert nicht. Also müssen wir alle Fälle, die wir haben, müssen wir so aufarbeiten, dass wir selbst und Kolleginnen und Kollegen, kann man sagen, auf der ganzen Welt davon lernen können.
Gibt es für Sie denn noch Überraschendes, das Sie dann überraschenderweise entdecken?
Oh, immer. Ja? Also es gibt eigentlich keine Obduktion, wo nicht irgendwas kommt, was einen überrascht. Mhm. Wenn es eben besonderer Befund ist, irgendetwas, dass die Niere anders angelegt ist in der Hufeisenform, dass das Herz eine Eigenart hat. Ja, also anatomisch gibt es eigentlich immer Überraschungen. Es gibt immer Erkrankungen, aber es gibt eben dann die Fälle, das ist eine spektakuläre, wo überraschend dann doch ein Mord dahinter steckt. Das kommt aber zum Glück nicht oft vor.
Sie sind auch vom Oberlandesgericht Frankfurt gerufen worden, als es um die Verletzungen ging, die der Wettermann Jörg Kachelmann seiner früheren Freundin zugefügt haben sollte. Das heißt, Sie unternehmen auch Untersuchungen am lebenden Objekt.
Wir untersuchen und mittlerweile sogar, ja, kann man sagen, mehr lebende Menschen als Verstorbene. Warum ist das wichtig? Immer dann, wenn eine Person verletzt ist, kann es ja sein, dass eine Straftat dahinter steckt. Es kann aber im umgekehrten Sinne sein, dass eine andere Person zum Beispiel falsch bezichtigt wird. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass Verletzungen neutral aufgenommen werden und dass eine Interpretation vorgenommen wird. Woher kommen diese Verletzungen? Ist das mit dem behaupteten Ablauf zu vereinbaren? Und das einzige Fachgebiet in der Medizin, die das lernt, von Grund auf, ist die Rechtsmedizin. Selbstverständlich sind die Erfahrungen, die man an den Verstorbenen sammelt, dafür wichtig.
Sie werden also auch zu Rate gezogen, wenn zum Beispiel ein Kinderarzt den Verdacht hat, dass ein Patient, eine Patientin, ein kleiner Patient misshandelt wurde, die Spuren aber nicht zu deuten weiß?
Das ist also noch der Schritt davor. Mhm. Wir werden von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft für Begutachtungen angefragt, aber wir helfen auch vorher, wenn also Kolleginnen und Kollegen sagen, oh, ich weiß nicht, das Kind hat so komische Hämatome, komische Spuren, ist das eher Richtung Misshandlung? Und man muss sich ja vorstellen, was das für Konsequenzen hat, wenn jetzt ein Arzt eben im Sinne des Kindeswohls die Polizei oder das Jugendamt informiert. Und für die Eltern ist das traumatisierend. Und Eltern, die sich nicht haben zu Schulden kommen lassen, gegen die plötzlich ermittelt wird, das ist ganz furchtbar. Und für diese Familie. Umgekehrt ist es ganz furchtbar, wenn ein Kind misshandelt wird und wenn diese Misshandlung zunimmt, das Kind plötzlich tot ist. Also ist es eine verdammt wichtige Verantwortung, die jeder Arzt hat, der damit zu tun bekommt. Und da stehen wir eben helfend zur Seite.
Wie nah geht Ihnen das?
Das sind die Fälle, die mir dann doch näher gehen. Das ist ganz eigenartig. Also wenn jetzt auch ein Kind bereits verstorben ist, dann ist eigentlich alles vorbei, ja, wenn man so will. Aber wenn man dann eben das Kind, das am Vorsitzenden, das man untersucht, das vor einem sitzt, wenn das eben Verletzungen hat und wenn man sich vorstellt, was das jetzt gerade durchmacht oder so, das ist schon das, was einem etwas näher geht. Auf der anderen Seite muss man dabei objektiv bleiben. Ja, ist also wichtig, schon die eigenen Gefühle einzugestehen, sich klarzumachen, aber es darf eben keinen Einfluss haben auf die Arbeit.
Und wie schwer ist es, Kinderleichen zu obduzieren?
Das ist sehr unterschiedlich. Mir persönlich macht es nichts aus.
Sie haben vermutlich täglich mit den Abgründen menschlichen Handelns zu tun. Nicht immer, aber zumindest sind Sie eigentlich täglich mit dem Tod konfrontiert. Das haben Sie vorhin auch schon mal gesagt. Und schauen auch immer so oder manchmal zumindest in diese böse Welt, in der es eben Mord und Totschlag gibt. Wie kompensieren Sie das oder müssen Sie gar nicht kompensieren? Wie schauen Sie auf die schöne Seite des Lebens? Was machen Sie? Sport?
Ich mache Sport zum Beispiel. Ich fotografiere sehr gerne und mich belastet es nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, aber ich habe so einen Mechanismus, das merke ich dann auch, wenn Sie mich vorhin gefragt haben, wann haben Sie die letzte Leiche obduziert und was war das? Dann sage ich, weiß ich gerade nicht. Ja, und das ist also noch schlimmer, das kann von heute Morgen sein oder von gestern Nachmittag. Und bei mir ist das wie so eine Schublade. Ich bearbeite den Fall und danach ist er in der Schublade. Und dann, wenn ich wieder damit zu tun habe, wenn Nachfragen kommen, wenn das Protokoll zu überarbeiten ist, dann ist alles wieder präsent, aber danach ist es weg. Ja, und insofern nehme ich das also nicht mit in meinem Privatleben. Ich habe noch nicht schlecht geträumt und ja, keine Ahnung warum, aber ist eben so.
Schauen wir nochmal in die Zukunft. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind Jahrgang 70 und haben schon jetzt eine beachtliche Vita. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren mit Mitte 50?
Ich hoffe immer noch in Frankfurt. Und es gibt hier einige Dinge eben noch zu lösen. Es gibt noch viel zu tun in dem Institut, das Institut weiterzuentwickeln, die Finanzierung sicherzustellen. Das ist also in den letzten Jahren doch etwas schwierig geworden. Und insofern ist also eben nicht so besonders viel erreicht aus meiner Sicht. Und es ist noch eine ganze Menge zu tun.
Und wo würden Sie vielleicht, um es nochmal konkret zu machen, so Ihr Institut am liebsten in 10 Jahren sehen? Führend in was zum Beispiel?
In diesen Schwerpunkten auf der einen Seite Todeszeitbestimmung, auf der anderen Seite Untersuchung von knöchernen Verletzungen. Das ist also schon die Vorstellung, dass diese Schwerpunkte weiter ausgebaut werden und dass wir eben dort sowohl in der Praxis als auch international in den Publikationen als führend wahrgenommen werden.
Aber wenn die Welt eine bessere wäre, dann wären Sie arbeitslos.
Kann man so sagen. Ja, aber wir versuchen immer ein Stückchen dran zu machen, dass die Welt besser wird, aber klar, alleine schaffen wir es auch nicht.
Sie haben sich als letzte Musik Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé gewünscht. Warum?
Ja, also Freddie Mercury ist für mich die wahnsinnigste, bemerkenswerteste Stimme, die es jemals gegeben hat. Und umso bedauerlicher, dass er doch schon so früh verstorben ist. Man hätte jetzt alles Mögliche von Queen sich eigentlich wünschen können, aber die Hintergrundgeschichte dieses Titels hat mich immer sehr ergriffen. Freddie Mercury hat das selbst geschrieben, hatte immer diesen Wunsch, das mit Montserrat Caballé zu singen, hat beide Stimmen eingesungen, ihr das vorgespielt. Und für mich ist das so, jemand, der wie er zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig viel erreicht hat. Es ist einfach wichtig, dass man immer Ziele hat, dass man diese Ziele verfolgt. Und ja, das ist also vom Hintergrund her deswegen, warum ich mir genau diesen Titel gewünscht habe mit Freddie Mercury.
Also hat auch was mit Ihnen zu tun.
Vielleicht ein
bisschen. Das war der Doppelkopf mit Professor Dr. Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Gastgeberin war Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und sich auch auf dieses intensive Gespräch eingelassen haben. Und hier kommt Ihr letzter Wunschtitel, Barcelona, für Sie.
Vielen Dank.
I want all the world to see
these things.